Dann freue ich mich auf den nächsten Vortrag. Das ist jetzt der vorletzte heute auf den Linux-Tagen im Track für die Gesellschaft. Und bei dem Vortrag geht es um Nachhaltigkeit von Open-Source-Projekten, vor allem wenn es irgendwelche Projekte sind, bei denen die Projektlaufzeit dann auch aus ist. Und ich übergebe an die zwei Vortragenden und wünsche uns allen eine schöne nächste Stunde.
Dankeschön.
Danke.
Mikrofon läuft. Los geht's.
Es ist Sonntag. Ich finde toll, dass ihr noch alle da seid und auch noch so wach aussieht. Und hallo Publikum oder hallo Publikum im Internet da draußen. Ich habe schon gehört, irgendwie der Vortragstitel hat sich verändert. Ja, er ist ein bisschen gegendert worden und aus der Kunde sind die Kundinnen geworden. Trotzdem seid ihr hier richtig auf der kleinen Reise über die Themen, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Und vor allen Dingen freue ich mich darauf, wenn ihr nachher noch ganz viel Erfahrung mitteilen könnt, die ihr vielleicht gar nicht wiedergefunden habt, aber weil ihr vielleicht in ähnlichen Situationen wart und euch die Frage gestellt habt, wie mache ich denn jetzt einen Kunden, eine Kundin zu einem Maintainer? Vielleicht ganz kurz, weil wenn man sich in der Wikipedia anschaut, was ist eigentlich ein Maintainer und wenn wir hier auf den Linux-Tagen sind, dann verstehen die meisten von uns eigentlich Maintainer im Hinblick auf Softwareentwicklung. Ich finde aber ganz schön diesen Instandhalter oder die Betreuerin, und würde mir erlauben, wenn wir jetzt weiter darüber sprechen, vor allen Dingen den Fokus auf diese Themen zu legen. Nämlich Verantwortung zu übernehmen für das Projekt oder für das Produkt, eine Finanzierung, zumindest die Fragen darüber, eine nachhaltige Finanzierung hinzubekommen. Was mache ich, wenn irgendwann auch das Budget alle ist? Wie halte ich meine Software, die ja heute fast immer irgendwie am Internet angeschlossen ist, wie halte ich die auch über mein Budget hinaus sicher, weil das, was gestern sicher war, ist morgen vielleicht nicht mehr sicher und ich muss irgendwie Updates machen, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass auch die sich verändernde Welt da draußen mit meiner Software zusammen funktioniert. Ich habe so Themen wie Communities, also dass ich nicht idealerweise die einzige Anwendung da draußen bin, sondern möglichst viele, um auch eine Diversität in dieser Anwendung hinzubekommen. Und damit auch letztendlich das, was wir aus dem Community-Kontext der freien Software kennen, letztendlich Community-Building machen. Und, was auch nicht ganz unwichtig ist, wenn wir an der Stelle darüber reden, dass es öfter im Einsatz ist, unsere Software, dass wir halt uns die Frage stellen oder die Kunden sich die Frage stellt, wie sieht es denn eigentlich mit der Governance aus? Also was kommt rein? Was ist Fokus dieser Software und was ist alles nicht Fokus dieser Software? Und wie sehen die Regeln dazu aus, dass da neue Features reinkommen. Mich treibt dieses Thema tatsächlich schon ziemlich lange um. Einige, die weiter vorne sitzen, das war der Vorteil vorhin von denen, als ich gesagt habe, kommt doch näher, sehen, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ich mache seit 1996 was mit Computern und seit 2006 bin ich in den Open-Source-Communities involviert. Mein Name ist Stefan Lucco. Mein Geld verdiene ich als Agentur für webbasierte Lösungen im Auftrag von Kunden. Und wir verstehen Kunden als Partner. Wir setzen den Fokus ausschließlich auf freie Software. Das Maximale, was wir zu tun haben, ist die Anbindung von proprietärer Software an die freien Softwaren. Aber genau damit haben wir diese ganzen Themen. Wie machen wir es nachhaltig möglich, dass diese Software auch tatsächlich nachhaltig mit anderen Sachen funktioniert? Wer von euch draußen auf den Messen war, ich bin ehrenamtlicher Berater vom CMS-Garden. Wir sind die mit den Schürzen und den Hüten, die hier vorne standen. Wir reden über Content-Management-Systeme den ganzen Tag, auf diesen Messen, auf anderen Messen. Wir bringen Publikationen raus. Ich habe euch eine mitgebracht. Ein paar Exemplare gibt es noch am Stand. Diese Gartenfibel macht die Vor- und Nachteile der verschiedenen Content-Management-Systeme sichtbar und hilft euch dabei, die Entscheidung leichter zu fällen, welche Content-Management-Systeme ihr für euer Projekt angucken solltet bei eurem nächsten Projekt und welche vielleicht eher nicht im Fokus liegen. Ganz am Anfang habe ich mir die Frage gestellt, jenseits meines Engagements, wie kriege ich Kunden dazu, das, was eigentlich nicht in Open Source drinsteckt, also eine Lizenzabgabe zu machen, trotzdem in irgendeiner Art und Weise auf den Projektumsatz bzw. auf das Projektbudget mit aufzupacken. Und ich habe mir überlegt, ein Zehnt wäre doch was Schönes, das nimmt man mal. Und ich habe es dann optional in den Angeboten ausgewiesen und habe gesagt, 10% des Projektvolumens nehmen wir und nehmen es dann, um Open-Source-Entwicklung weiter zu betreiben. War nicht so erfolgreich. Ich glaube, genau nullmal hat es jemand entschieden und gesagt, super, klicke ich. Und das war irgendwie schade, weil das wäre für mich der einfachste Weg gewesen, um zu sagen, du setzt auf Software auf, die normalerweise richtig, richtig teuer wäre, sie aber eigentlich von der Idee her frei ist und du machst dein Projekt damit und es wäre so einfach, wenn du darüber hinaus Geld zur Verfügung stellst, was die Communities verwenden können, um es weiterzuentwickeln. Ich bin wieder davon weggekommen. Ich habe recht viel mit Regierungsstellen zu tun und eine ganz große Frustration, um Kunden zu Maintainern zu machen, war, dass wir Mittelverwaltung haben. Und das hat mich geflasht, als ich gelernt habe, dass Landesmittel innerhalb von Landesgrenzen ausgegeben werden sollen. Das heißt, wenn in Bayern ein Projekt mit bayerischen Landesmitteln gemacht wird, dann denken die nicht an Hessen, weil das das andere Bundesland ist. Und das entspricht natürlich in keinster Weise dem, was wir als Open-Source-Communities leben. Weil wir entwickeln ja etwas und wir freuen uns ja darüber, wenn es weltweit überall eingesetzt wird. Und das war eine harte, harte Nummer, zu verstehen, dass bestimmte Sachen einfach auch außerhalb des Scopes sind, den ich unmittelbar selbst beeinflussen kann. Hat mich ein Stück frustriert. Ich habe aber auch so richtige Fehler gemacht und habe schöne Projekte in einigen Bundesländern realisieren können, die von der Idee her auch waren, ich nehme ein großes Budget und setze das einmal generisch auf und stelle dann das Ergebnis allen anderen in meinem Bundesland kostenfrei zur Verfügung. Ich habe aber den Fehler gemacht, dass ich den Kunden und die Kunden nicht dazu bekommen habe, das auch tatsächlich als ihr Produkt zu verstehen und sowas wie Governance nicht die Verantwortung dafür nicht zu übernehmen. Und das hat für uns dann als Beispiel auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass gut verdrahtete große Beratungsfirmen mit wenig und viel Buchstaben reingeguckt haben und gesagt haben, das, was ihr gemacht habt, ist super für Webseiten, aber nicht geeignet für Portale. Für Portale müsst ihr nochmal eine Software entwickeln. Hätten die am Anfang richtig zugehört, hätten wir es geschafft, Governance auch in die Köpfe reinzukriegen und dafür zu sorgen, dass es einen Blick über den einzelnen Anwendungsfall hinaus vielleicht auch sowas wie der Unterschied zwischen einem Portal und einer Webseite ist nicht so groß. Und natürlich hättest du auch in das Produkt, was du gebaut hast, was jetzt erstmal für Webseiten da waren, mit ein bisschen zusätzlicher Entwicklung auch ein Portal machen können, dann hätten sie nicht zweimal unser Steuergeld ausgeben müssen, sondern nur einmal. Also auch Governance einfach mal versäumt. Das habe ich auch ein paar Mal gehört. Wir haben da draußen durchaus mutige Kundinnen, auch mit größeren Budgets, die aber an der Stelle einfach sagen, ich traue mir das nicht zu, dass ich plötzlich in so eine Rolle mich wiederfinden soll, wo andere vielleicht sagen, du bist jetzt plötzlich Hersteller oder du bist jetzt plötzlich verantwortlich für das, was wir Open Source Communities oder Agenturen für dich gebaut haben und du musst die Verantwortung dafür übernehmen, sondern die sagen dann, bring mir noch 2, 3 oder 4 andere, die das Gleiche machen wollen wie ich, gerne aus anderen Bundesländern. Und wir gemeinsam können das tun, weil es ist nicht meine Aufgabe bislang gewesen, das zu tun, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das sehr gut ist. Aber ich traue mich das nicht alleine. Und das sind so die super allgemeinen Begrenzer, die wir jeden Tag haben. Also auch in durchaus kleineren Projekten, wo Menschen dann einfach sagen, ich arbeite schon Vollzeit, ich habe gar keine Stellen dafür, ich habe gar keine Zeit, diese Aufgaben, die daraus erwachsen, auch noch auf meinem Tisch zu haben und mich aktiv darum zu kümmern. Ich weiß aber, wenn ich es tun muss, dann kann ich das nicht, also tue ich es auch erst gar nicht. Oder ich muss noch andere Sachen im Vorfeld aus dem Weg räumen. Auch habe ich sehr oft gehört, wir sind gar keine Softwareentwickler, wir sind gar keine Software-Maintainer. Das ist nicht unser Fokus, wir kümmern uns um andere Themen. Lasst mich damit in Ruhe. Und ein ganz, ganz großes, immer wiederkehrendes Thema sind Laufzeiten von Förderprogrammen, weil die dann irgendwann auslaufen und damit einen ganz harten Cut geben. Wir haben nur Zeit bis dahin und dann fällt das sowieso raus. Und das ist im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn wir freie Software entwickeln, eine Katastrophe, weil das können nicht wir machen, wir als Gemeinschaft, das können wir nicht den Agenturen überlassen, sondern es muss sozusagen, wenn es denn nachhaltig sein soll, auch direkt mit Kunde und Kunden passieren. Aber ich schrieb ja auch als Einladung an euch, und ihr seid ja auch vielleicht deshalb gekommen, dass aufgrund meiner Erfahrung negativer Art es mir auch gelungen ist, im Laufe der Zeit tatsächlich so ein paar Argumentationen, Schritten, Aufbereitungen ein bisschen anders zu machen. Und im ersten Schritt dachte ich, ich werde euch jetzt also vorstellen, wie das richtig laufen kann. Aber ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass der Moritz heute hier ist, der nämlich genau aus dieser Rolle kommt und euch einfach mal aus seiner Sicht erzählen kann, wie sich das anfühlt, aus einem Projektauftraggeber, Kundin gemeint, jetzt plötzlich Maintainer geworden zu sein. Gib mir einen ganz kleinen Augenblick.
Genau. Ich habe normalerweise hier immer ganz, ganz viele Hüte gleichzeitig auf. Während Stefan noch mal kurz die Präsentation switcht, ich will euch kurz sagen, wo ich eigentlich herkomme und was ich jetzt damit zu tun habe. Ich bin Kulturmanager, ich habe mal so ein bisschen was mit Technik und so gemacht. Damit war ich dann schon der Hahn im Korb im Kulturbereich. Und wir haben ein Bundesprojekt ergattern können, wo wir in Südniedersachsen ein Modellprojekt aufbauen durften, und zwar für eine Kulturplattform. Unser Grundsatzproblem war, und das ist in vielen Regionen, glaube ich, ähnlich, es gibt ganz, ganz viele Kulturanbieter, die machen spannende Sachen. Es gibt auch Menschen, die sich dafür interessieren, aber irgendwie gibt es keine Plattform, um sich darüber zu informieren. Da hingen noch viele mehr Ideen dran, und in der Corona-Zeit war dann die Gegebenheit oder die Gelegenheit auch, ein solches Förderprogramm zu erwischen. Und wir haben für Südniedersachsen dann entschieden, wir entwickeln Kulturis. Steht für Kultur in Südniedersachsen, ist ein Online-Portal, hat viele Funktionen, gehe ich gar nicht zu sehr im Detail drauf ein. Aber der Knackpunkt war, der Förderer hat damals gesagt, nutzt doch nach Möglichkeit Open Source und veröffentlicht nach Möglichkeit auch als Open Source. Das stand da so lapidar drin. Und ich habe den Glück, dass ich das große Glück, dass ich einen Chef habe, der sich da auch mit drauf eingelassen hat. Und aus eigenem Interesse war mir das ein Anliegen, das auch ziemlich zu pushen. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir schon in der Ausschreibung versucht haben zu signalisieren, wir brauchen eine Agentur, die A, versteht, was heißt es denn, Open Source zu entwickeln. Wir wollten da beispielsweise wir hatten einen zweistufigen Ausschreibungsprozess und haben auch gesagt, zeigt uns, was macht ihr für Contributions? Wo seid ihr engagiert? Was auch schon viele Agenturen rausgekegelt hat, weil man halt einfach Open Source Software genutzt hat, aber halt nicht irgendwie dann geguckt hat, wie können wir vielleicht was zurückgeben. Und wir haben dann über diesen Ausschreibungsprozess eben die Firma von Stefan gefunden und das Angebot bekommen oder die Aussage, ja, wir können das mit Drupal umsetzen und wir können euch eine Distribution bauen. Distribution heißt bei Drupal, Details dann bei Stefan, wir nutzen den Kern von Drupal, wir nehmen ein Set an Modulen, was diese Funktionalität erweitert, und kombinieren das mit einer bestimmten Konfiguration, liefern das als Paket aus. Und so ist Open Kulturas entstanden, unsere Distribution auf Drupal-Basis, die es ermöglicht, in jeder Region ein Kulturportal aufzusetzen. Und warum die lange Vorrede? Naja, Kulturis ist quasi fast das Gleiche. Bisschen anderes Design, noch ein paar Spirenzchen mehr. Aber diese Frage stand natürlich auch bei uns im Raum. Was passiert denn, wenn die 3 Jahre Projektlaufzeit um sind? Womit finanzieren wir das denn? Wie können wir die Maintenance eigentlich gewährleisten? Wo kommen neue Features her? Und gleichzeitig war auch dieser Gedanke, wir haben viel vorher rumrecherchiert, in welchen Regionen gab es vielleicht schon mal solche Projekte. Wir waren bei vielen Lösungen, die wir gefunden haben, nicht zufrieden, aber vor allen Dingen haben wir fast nie was gefunden auf Open-Source-Basis, wo wir dachten, das können wir einfach direkt so nehmen. Also haben wir gesagt, dann machen wir es selber und versuchen zumindest das auch jetzt anderen Regionen bereitzustellen. Und ich würde euch jetzt mal so einen kurzen Überblick geben. Ich weiß nicht, ob euch eher das Maintainer-Thema interessiert oder das Kulturthema. Ihr kriegt jetzt beides. Mal so ein bisschen zu zeigen, was können wir denn eigentlich damit? Und warum wir auch glauben, dass das in jeder Region funktioniert. Weil, wie gesagt, ich komme eher aus dem Kulturmanagement-Bereich. Ich glaube, die Probleme haben wir gerade überall. Ja, wir haben alle irgendwie mit Corona so eine Downzeit gehabt. Wir haben keine Kulturveranstaltung mehr besucht, vielleicht ein bisschen Streaming. Wir bemerken jetzt, ich arbeite für einen Kulturförderer, das kommt echt schwer wieder in Gang. Und diese Probleme waren aber nicht erst seit Corona da. Das war schon vorher so. Kultur wird vor allen Dingen von älteren Generationen besucht. Wie kriegen wir neue Leute dazu? Also allgegenwärtige Probleme, die wir in einem Modellprojekt ja auch einfach mal versuchen wollten zu lösen und wo wir glauben, das geht anderen Regionen genauso. Und was könnte man da Besseres machen als Open Source nutzen? Vielleicht ganz kurz, wen haben wir schon an Bord? Kulturis, davon bin ich der Projektleiter, ist eben für die Region Südniedersachsen, 300.000 Menschen, 3 Landkreise. Und relativ schnell haben wir über eine Ausschreibung festgestellt, auch das, was wir wollen, das wollen offensichtlich noch andere. Und dann kam nach wenigen Monaten Theatris mit ins Boot. Da gab es eine Ausschreibung, die gesagt haben, wir hätten gern eine Theaterplattform für Sachsen-Anhalt mit folgenden Funktionen. Und wir dachten, ja, check, 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 haben wir. Open Source, klasse, funktioniert. Wir haben die kontaktiert und im Endeffekt haben die dann mit uns gemeinsam dieses Grundsystem Open Culturas mit aufgebaut. Und wir haben immer aus 2 Perspektiven drauf geguckt. Die aus ihrer Theaterperspektive und ich aus der Perspektive, ich brauche das hier für alle Sparten, für den ländlichen Raum etc. Das hat schon dazu geführt, dass wir angefangen haben, uns immer wieder zu fragen, wie kann das denn in anderen Regionen funktionieren? Also ich musste immer wieder mal auch über den Schatten springen und meine schönen Ideen über Bord werfen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, was eben helfen kann, immer mal wieder Perspektiven wechseln, gucken, was brauchen auch andere, um eine Übertragbarkeit zu gewährleisten. Bei uns, wie gesagt, kleine Region im Sinne von, wir haben kaum Großstädte. Es gibt die Großstadt Göttingen mit 140.000 Einwohnern und ansonsten ist es sehr viel ländlicher Raum, sehr weit auseinandergezogen, ist in Teilen strukturschwach, was eben diese Herausforderung mit sich gebracht hat. Die Leute sind zwar vielleicht mobil, aber sie müssen eben informiert werden. Man muss das irgendwie vielleicht auch ansprechend darstellen, weil auch da viel Ehrenamt natürlich dahinter steckt. Und die Frage einfach im Raum war, wie kann man das denn mal bündeln, diese ganze spannende Kultur, die wir da haben. Förderer, das ist übrigens eine Standardpräsi, deswegen switche ich da so ein bisschen durch, damit ich euch nicht zu lange das erzähle. Und wie gesagt, was dann rauskam, war die Idee zu sagen, wir bauen eine Distribution mit Drupal als Basis, die wir jetzt überall einsetzen können. Ich zeige euch noch mal ein paar Punkte, was die kann. Und dann kommen wir aber, glaube ich, noch mal zu dem Thema zurück, was habt ihr vielleicht schon für Erfahrungen? Weil was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einen Verein gegründet, wie man das so gerne mal macht, weil wir gesagt haben, wir möchten auch in Zukunft eine Austauschplattform haben, um diesen Blickwinkelwechsel, diese Perspektiven aus unterschiedlichen Richtungen zu sammeln, um mehr Input zu kriegen. Was braucht denn die Plattform noch, damit sie in anderen Regionen zum Einsatz kommen kann? Wie kann man vielleicht einen Förderantrag so stellen, dass eben eine bestehende Lösung auch weiterentwickelt werden kann? Und das haben wir in einem Verein gebündelt, in der Hoffnung, damit die Maintenance auch besser zu unterstützen. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Features kurz ein und dann müsst ihr mir signalisieren, wie sehr ihr da ins Detail wollt. Was diese Kulturplattform mit sich bringt, ist, wir haben Veranstaltungskalender, wir haben aber auch eine Übersicht über Veranstaltungen, die immer wieder gespielt werden. Also beispielsweise bei mir im Ort gibt es ein Theater, das spielt seit 20 Jahren ein bestimmtes Set an Stücken. Die kann man auch buchen, da stehen Informationen dahinter, wie können zum Beispiel Klassen diese Stücke buchen etc. Das haben wir nochmal separat abgedeckt. Wir haben ein Kulturmagazin geschaffen, weil manche Ecken in der Region lernt man einfach nicht kennen, wenn einen keiner drauf stupst. Also haben wir gesagt, dann brauchen wir auch redaktionelle Inhalte, die wir erstellen können. Wir haben Orte, die wir da einpflegen. Und wo wir quasi Informationen zur Barrierefreiheit hinterlegen können, wo wir das Ganze auf unterschiedlichen Wegen ausspielen können, über eine OSM natürlich, also OpenStreetMap, aber auch in anderen Kontexten. Wir haben die Möglichkeiten, dass sich Ensembles, Gruppen, Vereine oder auch Einzelpersonen präsentieren können. Und man beispielsweise auch als Veranstalter sagen kann, ich brauche jetzt eine Klarinettistin, gibt es die irgendwo hier in der Region? Und ein Feature, an dem wir gerade noch arbeiten, ist eine Online-Community. Der Spaß an der Sache ist, dass wir diese Informationen alle miteinander verknüpft haben. Und dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr statische Seiten generieren, sondern wir wollen, dass wenn ich jetzt einen Auftritt von einer Künstlerin gefunden habe und sage, das finde ich spannend, aber da habe ich keine Zeit, dann sehe ich gleich die nächsten Termine, die sie hat. Ich kann mir ihr Profil angucken, ich kann schauen, welche Locations besucht sie normalerweise und sind die nicht vielleicht insgesamt interessant für mich. Also all diese kleinen Versatzstücke, um sich zu informieren über Kultur in der Region, haben wir miteinander verbunden. Und das ist eben auch eine Stärke von diesem System. Und wir glauben eben, dass das in vielen Regionen zum Einsatz kommen kann. Jetzt würde ich sagen, ja, danach kommen noch ganz viele Screenshots. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, da müsst ihr mir jetzt mal ein Signal geben. Wollt ihr noch mehr über Kulturplattformen erfahren? Okay. Wenn ihr sagt, ihr wolltet mehr über Maintainer erzählen, dann genau. Wie haben wir das gebaut? Technische Details, darunter liegt ein Drupal 9. Wir haben etliche Module dazu noch aktiviert. Die Details erklären wir euch am Stand. Und naja, was sich daraus ergeben hat, ist auch schon, dass wir natürlich auch im Rahmen der Entwicklung erste Contributions gemacht haben, wo wir jetzt auch schon den Eindruck haben, ja, wir können auch mit der Entwicklung schon was zurückgeben. Wie sieht das dann aus? Ihr habt jetzt hier als Beispiel eine Magazinseite, wo ein Artikel oder beziehungsweise in dem Fall ist es ein Audio-Podcast-Format über eine Künstlerin ist. Von da aus wird man direkt weitergereicht an die Profilseite der Künstlerin. Ich kann die Ensembles sehen, in denen sie aktiv ist. Ich kann die nächsten Termine sehen. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen klein auf die Distanz. Genau, also da seht ihr diese Verstärkung, die Stärke der Vernetzung, das zieht sich in allen Formen durch. Auch bei den Orten sehe ich dann, was sind die nächsten Termine, die dort stattfinden, was sind für Menschen da regelmäßig aktiv oder treten da auf oder sind Teil des Teams. Das ermöglicht mir, wenn ich mich für so ein Thema interessiere, mich da sehr, sehr tief reinzudenken. Und das Gleiche mit den Terminen. Also für Kulturschaffende bei uns in der Region war ein großes Problem, dass einfach man viele Kalender hat, wo man die Sachen immer und immer wieder von Anfang an eingeben muss. Also haben wir überlegt, wo können wir Sachen reduzieren. Uns legt man Stücke an und ergänzt dann nur noch die Termine und den Ort und den Preis fürs Ticket, so nach dem Motto. Das heißt, wir haben versucht, aus der Perspektive der Kulturschaffenden das möglichst zu reduzieren und Arbeitsaufwand zu sparen. Die Locations kann man immer wieder verwenden. Und so baut sich natürlich dann auch langsam so ein Datenset auf, wovon die Leute in der Region alle profitieren können. Gut, das Gleiche, da jetzt auch nur kurze Einblicke. Das gleiche System liegt eben auch unter dieser Theaterplattform Theatris in Sachsen-Anhalt. Ihr erkennt vielleicht schon, designtechnisch sieht das ganz anders aus, aber die Technik ist die gleiche, die da drunter liegt. Auch die haben das Szenario, Akteurinnen und Akteure sind da immer in vielen Ensembles gleichzeitig aktiv und es ist auch so ein bisschen undurchsichtig, wer in der Szene macht jetzt eigentlich was. Und ein großes Problem in der freien Szene ist auch einfach, die Produktionen werden immer meist nur eine sehr kurze Zeit gespielt und dann verschwinden sie von der Bildfläche. Die hatten also auch den Anspruch zu sagen, wir möchten dieses Wissen oder diese Kunst, die da geschaffen wurde, auch perspektivisch archivieren und haben dadurch auch einfach nochmal weitere Features mit reingebracht. Genau. So. Warum ein Verein? Nochmal als kurzer Recap. Wir sind überzeugt, das, was wir jetzt in Südniedersachsen probiert haben, umzusetzen, das Problem haben wahrscheinlich mehrere Regionen gerade. Wir glauben, dass wir dadurch, dass wir da jetzt eine Grundlage erstmal geschaffen haben, in vielen anderen Regionen auch Geld gespart werden kann. Wir müssen nicht immer alles fünfmal entwickeln und wir hatten damals nicht den Eindruck, das passende System schon zu finden. Also haben wir es frei verfügbar gemacht und wir wollen natürlich auch alle, die das einsetzen, dazu motivieren, dieses Wissen weiterzuteilen. Daher die Idee mit dem Verein. Jetzt würde ich mal gerne, glaube ich, wieder an dich übergeben.
Eine Frage?
Ja, gerne.
Habt ihr auch irgendwelche Anwendungen an Drittsysteme gemacht?
Ja.
Tickets kaufen oder sowas?
Genau, also die Frage war gerade eben, haben wir eine Anbindung an Drittsysteme, zum Beispiel was den Ticketkauf angeht. Bei mir in Südniedersachsen ist es eben so, dass genau diese Frage im Raum stand, wie könnten wir das automatisieren? Und wir haben Schnittstellen zu Ticketing-Anbietern, zu zwei großen, die in der Region sehr aktiv sind, gebaut und holen die Daten dadurch automatisch rein und haben dann auch direkt die Verknüpfung zum Ticketkauf. Das ist jetzt so ein Fall, wo wir gesagt haben, das ist ein individueller Aspekt, der ist in unserer Region wichtig, aber der ist vielleicht nicht für die Distribution wichtig. Deswegen ist das nicht in dieser Distribution enthalten, aber wir könnten diesen Source Code eigentlich auch noch veröffentlichen, beziehungsweise es steht noch an und kann natürlich auch in anderen Kontexten genutzt werden. Ja.
Danke.
Bitte.
Also nochmal aus meiner Rolle als Agentur kann ich sagen, irgendwie großartig, diese Art von Kunden wünsche ich euch alle. Ganz ehrlich, Menschen, die für Feuer und Flamme für ihr Projekt sind, über das hinaus, da könnt ihr es ja auch sagen, Kulturis habe ich, check. Ich habe jetzt mein Projekt, das läuft irgendwann aus, bis dahin pflege ich jetzt Inhalte ein, sorge dafür, dass es irgendwie Sichtbarkeit kriegt. Aber cleverer junger Mann, verstanden, dass das Relevanz hat, weil sobald das zu Ende ist, das Förderprogramm, und es keine zweite Instanz davon gibt und es kein Budget mehr gibt, ist das Ding tot. Eigentlich müsste man als Agentur den Kunden anrufen und sagen, dein Vertrag endet am 31.12. Meine letzte Amtshandlung ist, ich schalte den Server ab. Von mir aus meine vorletzte Handlung ist, ich renne da statisches HTML raus und schiebe das bei irgendeinem Shared Hosting hoch. Ihr habt keine Angriffsvektoren mehr. Alles ist safe, aber ihr habt auch keine Plattform mehr und gar nichts. Und da jemanden zu kriegen, der es schafft, tatsächlich zum, und das war das Faszinierendste in diesem Zusammenspiel, dem Kundenlandschaftsverband deutlich zu machen, dass er mit seinem Budget eine generische Plattform bauen muss, auf der er sein eigenes, was er eigentlich vorhatte, quasi als Ableitung umsetzt. Das hat gar nicht lange gedauert. Das hat mich total fasziniert. Es war quasi ein Gespräch und ein bisschen krummeln, was, wir müssen jetzt zweimal Geld ausgeben, das ist ja, und wir müssen jetzt auch noch generisch denken und wir haben es vielleicht nicht ganz so, wie wir es haben wollen, sondern nur so 98%, 99% und ein paar Features kommen vielleicht erst später, aber dafür werden sie vielleicht vollständig, wenn wir einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten finden. Super, es hat geklappt und nochmal, ich wünsche das jedem von euch, weil, und das ist das, was die harte Realität angeht, muss mal kurz finden, wie ich hier rauskomme. Weil wir können ja sagen, danke FSFE, ihr habt es geschafft mit ganz vielen anderen Akteuren, die Idee von Public Money und Public Code in die Köpfe zu kriegen, und zwar nicht nur in die Köpfe von uns, sondern auch in die Köpfe von Fördergebern. Wenn ihr heute reinguckt in Förderprogramme, ich habe schon lange kein Förderprogramm mehr gesehen, in dem nicht drin stand, wenn du Software machst, muss das Open Source sein, sondern es steht heute drin. Aber was ganz oft passiert, und das habe ich auch ganz oft festgestellt, ist, dass es ist fertig und das wird über den Zaun geworfen. Und ich weiß nicht, wie viel rottiges Open-Source-Zeug hinten im Garten in den letzten Jahren reingeworfen wurde. Übrigens eine Aufnahme von heute Morgen aus Chemnitz. Es sah so schön aus. Da dachte ich, ich brauche noch ein Bild für den Zaun. Und das müssen wir verhindern, weil das ist unser Steuergeld. Wir müssen also, wenn wir damit zu tun haben, es irgendwie schaffen, in die Köpfe reinzukriegen, macht das und nehmt euch ein Beispiel an Moritz und seinen Leuten, die sogar den Weg gegangen sind und sich darauf das Abenteuer einlassen und sagen, und jetzt gründen wir noch zusätzlich einen Verein, der die Governance für die Software übernimmt. Und wir gehen auf solche Veranstaltungen und sagen, wir erzählen darüber, weil es uns wichtig ist, andere zu begeistern. Also plötzlich werden Mechanismen aus den Open Source Communities tatsächlich in die Zielgruppe, die eigentlich erstmal so, die könnte man auch einfach nur als Kunden formulieren. Aber nein, sie kriegen plötzlich Feuer und Flamme dafür und da sage ich einfach Danke für ihn, ich wünsche euch für sowas. Was mich interessiert ist, ihr habt jetzt so ein bisschen gehört, was ich erlebt habe. So Fragen ist das eine, aber was mich eigentlich interessiert, Haben wir irgendwelche Themen oder ich jetzt übersehen, wo ihr sagt, irgendwie daran musst du noch denken, Stefan, also, obwohl du vielleicht einen mitgebracht hast, aber ich habe noch ganz andere Mechanismen, die ich gerne teilen möchte mit uns.
Bei Wohlgemerkt, den Verein haben wir gerade eben erst gegründet. Wir haben das jetzt als Success Story aufgezogen, aber vielleicht sprechen wir auch in 5 Jahren nochmal anders drüber und können euch dann erzählen, warum es nicht geklappt hat. Aber wir würden gerne von euch noch Input kriegen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie kann man so ein Projekt am Laufen halten? Was gibt es zu beachten? Was habt ihr für Erfahrungen?
Also direkt dazu, was ich so ein bisschen die ganze Zeit frage, ist jetzt eine Website, die irgendwie das Kulturprogramm anzeigt und noch mehr. Und das ist ja für eine Region. Wenn ich mal durch die Gegend reise, suche ich jemanden auf dieser Website, die mir das gibt, dieses Kulturprogramm. Habt ihr es auch irgendwie so geschafft, praktisch zu verknüpfen, dass Kultur das bei euch oder das bei euch im Landkreis und das Theatrix in Sachsen ist eigentlich das gleiche System, dass der User in dem Fall praktisch merkt, dass das eigentlich ähnlich ist und ich praktisch über diese Plattform immer meine Daten in verschiedenen Regionen bekomme?
Ich würde die Frage nochmal wiederholen. Vielleicht ganz kurz, wenn ihr Fragen habt oder Erzählungen. Erzählungen gebe ich gerne das Mikrofon weiter. Bei Fragen würde ich es nochmal für den Stream wiederholen. Die Frage war, wie das plattformübergreifend ist, jetzt, wenn man irgendwie durch die Gegend reist, ob man dann das eigene Konto mitnehmen kann, woanders hin und die beiden Plattformen verbinden kann.
Genau, also der große Wunsch von föderierten Strukturen ist schon eine Weile bei uns in den Köpfen. Ich kann nur so viel sagen, wir haben das große Glück, wir haben eine andere Plattform in NRW gefunden, die zum Teil ähnliche Ziele verfolgt und auch den Anspruch hat, das noch als Open Source zu veröffentlichen oder in Teilen auch schon veröffentlicht hat und die eben auch nochmal bestimmte Fördergelder eingeworben hat. Und wir jetzt zusammenarbeiten, das ist wieder, glaube ich, eine der Quintessenzen, viel drüber reden, viel mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen und gucken, wo finden wir Synergien. Und unser Ziel ist, dass wir jetzt einerseits erstmal Standards finden für so einen Datenaustausch und dann eben die Möglichkeit implementieren, also deren Region grenzt direkt an unsere, Daten auszutauschen. Und im Idealfall fällt dabei dann eine Lösung hinten raus, dass wir unterschiedliche Open-Kulturas-Instanzen zusammenschalten können. Dahinter steckt noch eine etwas größere Idee, nämlich die eines Datenraums Kultur, wo unterschiedliche Kulturplattformen Daten reinspielen können. Wie lange das dauert, bis wir das umgesetzt haben, mag ich jetzt gerade noch nicht abschätzen. Aber genau, diese Vision ist da und wir hoffen, dass wir das irgendwie in den nächsten Jahren zusammen auch mit anderen Partnern realisiert kriegen. Das wäre auch mein Wunsch.
Vielleicht noch ergänzend. Auch das ist nur möglich, wenn quasi Product Owner oder Kunden an der Stelle versteht, es geht über mein Projekt hinaus. Ja, weil du wirst nicht angesprochen, weil du da jetzt so in irgendeiner Region mal so ein Portal hochgezogen hast, wenn du nicht von vornherein die Geschichte erzählen kannst. Was ist eigentlich die größere Idee dahinter? Ja, ich möchte das mit anderen teilen, weil Public Money Public Code ist. Und andere haben die gleichen Herausforderungen. Und erst dann kommt man genau zu diesen Fragen, die gerade hier gestellt wurden. Also wie ist das dann, wenn ich zwar in meiner Region bin, aber hinten am Zaun ein anderes Bundesland ist? Und plötzlich haben wir mit Themen zu tun, was ist Interoperabilität von Veranstaltungsorten, von Events? Wie gehen wir mit einem Datum um? Wie gehen wir mit Barrierefreiheit um? Gibt es das eigentlich schon so standardisiert, dass wir einen Datensatz in eine andere Plattform reinpacken können, wie ist das Mapping? Und plötzlich sind wir in einer Diskussion, die super spannend und auch super, super wichtig ist, weil überall da, wir Deutschen sind ja geliebt in der Welt für unsere DIN, ja, weil dadurch, dass wir überall Standardisierung haben, können einfach bestimmte Dinge passieren. Und an einigen Stellen, wie Barrierefreiheit, haben wir noch eine offene Flanke. Da muss dieses Schema noch vertieft und entwickelt werden, um einfach auch dem gerecht zu werden, was da eigentlich alles an Warnungen drinsteht, Einschränkungen drinsteht oder halt einfach nur die Aussage getroffen werden kann, hier ist barrierefrei und zwar in der vollen Tragweite. Aber auf dem Weg dahin, das rauszufinden, auch das ist nur da, weil wir halt größer denken können.
Noch irgendeine Frage, irgendeine Erzählung? Frage oder Erzählung? Okay, ja.
Achso, ich dachte, ich kriege das Mikro. Ich kann auch. Also hier hört sich das so an, als wäre der Normalfall, Kunde gibt irgendwas im Auftrag, Budget ist alle, der Kunde will das gar nicht mehr, aber die Agentur will, weil die eigentlich was Schönes gebaut hat. Aber es ist nicht oft genauso, nicht genauso oft umgekehrt, dass der Kunde das gerne behalten würde, aber die Agentur nicht mehr machen kann. Die will natürlich nicht umsonst arbeiten, aber die Agentur kann auch nicht sagen, denkt immer daran, dass wenn ihr kein Geld mehr habt, dann tun wir keinen Abschlag mehr von euch, weil wir können nicht für euch umsonst arbeiten. Aber müssten da sich nicht auch was ändern von der Sicht der Auftragnehmer, dass also quasi von Anfang an klar kommuniziert wird, also hier braucht ein Konzept für die Zeit nach 3 Jahren, nach der Laufzeit. Weil man kann das nicht machen aus Marketinggründen, weil man vergaut den Kunden sofort, weil man sagt, ja, das, wir machen hier nur was für 3 Jahre und dann ist Schluss. Also das kann man ja nicht machen. Also das wäre jetzt die Mischung aus anderen.
Ich fand das super und ich hätte es auch super gerne im Originaltext gehört. Ich bin auf deine. Du bist jetzt Susi, das Herzblatt, darfst du zusammenfassen.
Ja, die Zusammenfassung ist, wie das denn als Agentur ist, wenn, also wie man das als Agentur verkaufen kann, dass man eben nach 3 Jahren oder Projektlaufzeiten nicht mehr weiter an dem Projekt arbeiten kann, auch wenn der Kunde das eventuell wollen würde.
Ich fange mal an aus der Perspektive Agentur. Ich finde deine Zusammenfassung sehr schön. Ich würde trotzdem noch mal eingehen auf das, dass das ja Agenturen dem Kunden nicht so klar kommunizieren würden. Und ich hoffe, du bestätigst das, aber das war sozusagen das allererste, was ich in dem Kennenlerngespräch sagte. Dein Budget ist endlich und dein Feature-Set oder deine Anforderungen sind zu viel für das, was du an Budget mitbringst. Lass uns eine Lösung finden und lass uns auch vor allen Dingen an die Zeit danach denken. Und es kam dann noch der Hinweis auf, das macht man ja aus Marketinggründen nicht. Ja, stimmt, das kenne ich auch. Aber ich habe halt auch viele kennengelernt über den CMS-Garten, dass es einfach in jeder dieser Content-Management-Communities einfach auch Agenturen gibt, die mit offenen Karten spielen. Und um diesen Einwand, sollten nicht Agenturen auch mehr, ich habe das gehört, wie mehr in die Verantwortung übernommen werden, oder genommen werden, damit auch Projekte, die sie für Kunden umgesetzt werden, über das Budget hinaus quasi unterstützt werden. Da sage ich dir als eine Agentur, die einen sehr hohen Prozentsatz vom täglichen Doing mit Open Source zu tun hat, mache ich das sowieso. Weil wenn du beispielsweise mit WordPress oder mit Drupal oder mit Contao oder you name it zu tun hast, dann unterstütze ich diese Communities aktiv in Form von Software, Contributions in Form von Präsenzen auf Veranstaltungen. Also ich sorge dafür, dass diese Software auch darüber hinaus aktiv bleiben wird, über dein Projekt hinaus. Aber am Ende des Tages muss ich genau wie jeder andere auch meine Miete bezahlen und habe eine Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sodass natürlich ein Budget auch oder ein Projekt ein natürliches Ende hat, was oft einhergeht mit, jetzt ist das Geld alle.
Ich will nochmal in eine andere Richtung kurz denken. Ich glaube, wir hatten einen großen Vorteil. Dadurch, dass das unsere Fördermittelgeber tatsächlich gefordert hat, hat uns das erstmal bestimmte Handhaben erst gegeben. Wir hatten dann immer den Grund oder konnten immer sagen auch, wir müssen das so ausschreiben und wir wollen das auch so. Also das ist natürlich auch so eine Sache, wie viele Kommunen oder Auftraggeber, die ausschreiben, machen sich diese Gedanken, ob das vielleicht nicht auch als Open Source contributed werden könnte. Und auch wenn ich irgendwie mich mit dem Thema schon vorher beschäftigt hatte, weiß ich nicht, ob diese Intention uns so in Gänze gekommen wäre, wenn auch der Fördermittelgeber diesen Stupser nicht nochmal gegeben hätte. Ne? Also das war auch ein großer Vorteil und ich hoffe einfach, dass das auch in noch mehr Förderverfahren so erfolgen wird.
Warte, Gedanke oder Hinweis? Gib ihm das Mikrofon, bitte.
Genau, also nochmal kurz zur Erklärung. Wenn es was Längeres ist, bringe ich gerne das Mikrofon, aber ansonsten sind die Wege hier so lang, dass die Frage kürzer ist. Ne?
Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, dass man sich auf Landesebene dafür einsetzt, dass Kommunen halt ihre Kulturförderung nur dann bekommen, wenn sie sich an diesem zentralen System oder zentral entwickelten System beteiligen. Also dass man sagt, Theaterförderung wird für die Kommune gestrichen, wenn sie nicht die Veröffentlichungen über diese Open-Source-Lösungen gewährleisten. Damit hätte man eine landeseinheitliche Unterstützung, sowohl von Kommunen als auch vom Land.
In vielen Ländern ist es aber ja so, dass die Kultur kommunale Sache ist, also dass quasi... Ich meine, in Sachsen gibt es Kulturräume und so, da läuft es ein bisschen anders, aber beispielsweise bei uns kommt nicht so viel Geld vom Land jetzt, sage ich mal, da wäre das Druckmittel nicht da. Aber die Frage ist natürlich auch, was würde man mit dem Druck erzeugen? Würde man dem Projekt dann Gutes tun? Wir haben jetzt auch die Situation, wir sind Fördermittelgeber. Wir könnten natürlich auch durchdrücken und sagen, also ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr das auch schön bei uns eintragt. Aber wir sind halt eben auch da wieder auf die Kooperation eigentlich mit den Kulturschaffenden angewiesen. Also ich schätze, dass man da mit dem Druck nur bedingt helfen könnte, was aber sehr, sehr hilfreich wäre, sage ich mal, wenn ein Land für sich erkennt, das sind Strukturen, die wurden schon öffentlich gefördert, lass uns die doch öffentlich weitertragen. Wenn jetzt das Land Sachsen sagt, in jedem Kulturraum bauen wir eine Open-Kulturas-Instanz auf und dann verschalten wir die noch miteinander und wir fördern das auch, dass das irgendwie maintained wird und dass da auch die ganzen Kulturschaffenden geschult werden, dass die Daten da auch reinfließen können, das wäre der Hammer. Aber ich glaube, das, was ich manchmal so ein bisschen halt vermisse, ist, dass wahrscheinlich auch auf bestimmten Entscheidungsebenen dieser Vorteil von Open Source vielleicht noch nicht komplett angekommen ist. Also wenn ihr an den richtigen Stellen sitzt, dann gebt bitte diese Intention auch gerne weiter.
Bevor du antwortest.
Es gab hier noch eine Frage davor, die würde ich zuerst nehmen und dann Sie und dann hätte ich auch noch eine Frage.
Ich würde noch gerne eine zusätzliche Antwort geben. Ich finde deine Idee großartig. Ich glaube, wir finden sie alle großartig und es wird sie auch schon in einigen Bundesländern nicht zwingend im Kulturbereich angesetzt. Wir müssen bloß darauf achten, dass das nicht zu einer Wirtschaftsförderung wird. Ja, also jetzt in diesem Fall gibt es aktuell die Agentur Cowain, die das umgesetzt hat. Das wäre also natürlich als Wirtschaftsteilnehmer für mich fantastisch, wenn jetzt irgendwie sämtliche Aufträge quasi über diesen Umweg direkt bei uns landen. Wir glauben aber tatsächlich als Cowain daran, dass wir das richtig als Open Source aufsetzen müssen und auch als Open Source, so wie dies die Community macht. Das heißt, wir wollen auch andere Agenturen in die Lage versetzen, diese Software mit ihren Kunden und ihren Projekten weiter umzusetzen. Und wenn das der Fall ist, dass tatsächlich es mehrere Marktakteure gibt, die solche Projekte umsetzen können, umso besser. Also dann ja, aber solange es, und da bin ich einfach genauso wie alle anderen hier im Raum Steuerzahler, und ich habe das oft genug erlebt, dass es bei den Großen landet, solange es dann nur diesen einen gibt, bin ich ganz vorsichtig damit.
Genau, Sie hatten noch eine Frage?
Eine Frage zur Maintainer-Struktur. Also ihr habt es gebaut und euch gehört es?
Nee. Also, weiß ich nicht.
Der Bauprozess innerhalb der Förderzeit entstanden ist, braucht ja trotzdem technischen Maintainer. Das heißt, es gibt einen Verein, der das Ganze tragen, fördern und weiterentwickeln soll. Aber da braucht es ja Entwicklerinnen und Entwickler. Und wie zieht ihr die dann rein? Also die arbeiten ja tendenziell eher bei der Agentur, sind also gar nicht an das Portal gebunden, vielleicht auch nicht so gut interessiert, wie bei einem Projekt, was sie eben als tägliches Jobding gemacht haben.
Ich unterbreche dich, du hast eine Frage gestellt, sie muss das gleich wiederholen.
Okay, also wo kriegen wir die Entwicklenden her, die das im Verein maintainen? Sagen wir es mal so, die Idee vom Verein ist vor allen Dingen so ein bisschen, diese Ressourcen zu bündeln. Also wir werden als Einzelakteur irgendwie einen Wartungsvertrag schließen müssen. Und die Idee ist aber natürlich, wenn das ganz viele machen und man sich einfach nochmal abspricht und dann wird der Bug, der gefunden wird, halt erstmal nur von einer Agentur gefixt und wir contributen das halt rechtzeitig und schnell, dann machen wir es halt wenigstens nicht viermal oder sowas. Also noch sind wir nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, der Verein stellt Entwicklerinnen und Entwickler an, die das dann perspektivisch machen, sondern eher wollen wir erstmal koordinieren und eine gemeinsame Lobbyarbeit machen. Wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir Entwicklerinnen anstellen können, Hammer, finde ich gut, aber erstmal sind wir versucht, nur ein Netzwerk aufzubauen, um einfach vor allen Dingen auch bei Neuaufträgen sicherzustellen, dass diese generische Denke durchgeführt wird. Ne? Dass man halt eben nicht so sagt, super System, aber ich baue es mir jetzt und veröffentliche es auch nicht. Genau.
Ergänzend, ich würde mich natürlich freuen, weil das auch nochmal alles auf deine Frage von vorhin oder den Einwand, ich habe natürlich auch Geld mitgebracht als Agentur. Also mache viel mehr, als das Budget hergegeben hat, weil ich an das Projekt glaube, weil ich glaube, dass es da ist. Und jetzt bin ich mal wieder Wirtschaftsteilnehmer und Kaufmann und sage, natürlich freue ich mich über die nächste Zeit, wo über Aufträge ich vielleicht auch im Moment erstmal der Einzige bin, der diesen Wissensvorsprung hat, um meine Investitionen wieder reinzuholen. Aber das Ziel ist ganz klar. Und ob das nachher sowas ist wie festangestellte SoftwareentwicklerInnen im Verein oder ob es eine andere Konstruktion gibt, das wird die Zeit zeigen. Aber alleine schon diese Entität zu haben, um zu entscheiden, welche Features kommen da rein und welche Features kommen da nicht rein. Ja, weil es ist modular gebaut, du kannst da auch ganz viel randocken. Aber das Versprechen des Vereins wäre ja, wir übernehmen das dann in die Kernfunktionalität und maintainen das zentral.
Hier vorne war da noch eine Frage. Ich bringe jetzt einfach immer das Mikro.
Ja, eben war ja schon mal angesprochen worden, dass vielleicht der Gedanke von Open Source, so wie wir jetzt hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen, das Thema Verstehen vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht. Ich habe jetzt so den Eindruck, ihr beide seid jetzt sozusagen eine außergewöhnliche Ausnahme, weil ich sowohl bei dir als Auftraggeber als auch bei euch als Auftragnehmer erlebt habe, dass ihr auch hinter der Idee von Open Source, freier Software und Ähnlichem steht. Das ist ja nicht notwendigerweise immer der Fall. Ich erlebe es häufig, dass Open Source gern als opportunistisches, wohlwollendes Feature angesehen wird, wenn es nichts kostet, wenn es nur wenig kostet und wenn es keine großen Aufwände erzeugt. Und dass man dieses Wohlwollen aber auch immer richtig formulieren muss, um das sozusagen einzufordern. Und da fand ich, war heute im Laufe des Tages ein interessanter Beitrag, da ging es darum, die richtige Sprache mit den, in dem Fall sozusagen den Auftraggebern auch zu sprechen. Was bringt mir das Ganze denn eigentlich? Und wenn man dann ankommt mit, ja, freie Software und wir haben dann irgendwie ganz tolle Software, eine total kuschelige Community und wir treffen uns immer und laufen dann mit unseren schwarzen T-Shirts hin und her. Das ist halt typischerweise nicht die Sprache, die solche Auftraggeber, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir persönlich ist, aber du kommst ja aus dem Kulturbereich, sich verhält. Ich denke, man muss einfach in der Regel oder viel häufiger eine viel geschäftsmäßigere Sprache auch wählen, um solche Modelle dann umsetzen zu können. Oder seht ihr das anders?
Nee, sehe ich auch so. Ich glaube, das, was wir versuchen als Argument auch gerade im Kultursektor eben nach vorne zu kehren, ist, überlegt einfach mal, was kostet euch das perspektivisch und was habt ihr eben, also dieses Thema endende Projektlaufzeiten ist im Kulturbereich halt sehr oft allgegenwärtig, ne? Und die sogenannte Projektitis, wo man dann während der Projektlaufzeit schon versuchen muss, den nächsten Projektantrag zu schreiben. Genau, und ich glaube, das, was wir versuchen, eben nochmal hervorzukehren, ist, im Idealfall schaffen wir das eben, dass ihr einen kleineren Anteil an Wartungskosten oder Maintenance oder Weiterentwicklungskosten zahlen müsst, weil wir profitieren, wie gesagt, jetzt auch schon von Features, die Theatris bezahlt hat. Und mit jedem neuen Stakeholder, der mit reinkommt, wird das System weiterentwickelt. Ist ja für euch nichts Neues, aber ich glaube, das ist das, was wir gerade versuchen, oft auch nach vorne zu stellen.
Also in anderen Kontexten spreche ich von Nachnutzung, wenn ich Open Source meine. Aber ich dachte, das können wir uns hier sparen und können einfach mal sprechen und sagen, ja, nochmal aus meiner Perspektive, ich wünsche euch alle solche Kunden, weil es einfach großartig ist, so zusammenzuarbeiten. Und du hast recht, es ist an vielen Stellen nicht so und man nutzt das einfach nur, aber es macht einfach auch viel mehr Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten und gemeinsam partnerschaftlich Projekte umzusetzen, weil Geld halt nicht alles ist. Das ist halt, gibt halt irgendwie Lebenszeit, die ist endlich. Geld drucken wir gerade ohne Ende. So, aber ist ein anderes Thema. 5 Minuten? Du hattest noch eine Frage.
Ja, wir waren ja eh früher fertig, wir haben noch 5 Minuten da. Genau, die nächste Frage war von mir, wo war dann Ich glaube, hier war noch eine Frage, oder? Ich würde erst meine stellen und dann als nächstes hierher kommen. Und zwar, meine Frage ist, ich komme nicht direkt aus dem Kulturbereich. Deswegen kann es sein, dass ich mit den Begriffen nicht so firm bin. Aber wäre das, also eigentlich wäre es doch sehr wünschenswert, wenn alle Projekte, die einen Antrag stellen auf Förderung, grundsätzlich ein gewisses Budget für die Fortführung nach Projektende geben würden. Ist das denn allgemein möglich oder gibt es da noch irgendwelche Restriktionen, dass sie das nicht machen können oder nur unter bestimmten Bedingungen?
Du meinst das im Hinblick auf unser Projekt oder grundsätzlich die Kulturförderung?
Allgemein.
Also so aus Perspektive eines Menschen, der bei einem Kulturförderer arbeitet, ja, also ich meine, wünschenswert fände ich das nur, wenn ich so mir angucke, wie die letzten Förderprojekte oder Programme liefen, die bei uns im Land irgendwie durchkamen. Das waren dann immer Investitionsförderungen für jetzt Digitalisierung. Jetzt nach Bewältigung von Corona, da ist irgendwie ein Batzen Geld übrig. Dann gibt es auf dem letzten Drücker noch die Regelung, wie kann man das nutzen. Und wir hätten noch nicht mal Software entwickeln können. Wir durften nur Hardware kaufen zum Teil. Also ich glaube, dass, so wie ich das jetzt bei uns in der Region beobachte, meistens halt einfach so gedacht wird, wir haben einen Batzen Geld, der kann jetzt weg dafür, für das Thema, überspitzt formuliert. Und dass diese langfristige Förderung bei uns in der Region immer oft angekreidet wird, weil man halt keine langfristigen Strukturen finanzieren kann oder will oder wie auch immer, bringt halt immer Folgekosten mit sich. Wünschenswert fände ich das schon.
Danke, geht. Eine juristische Frage mal, nicht eine monetäre Frage, ja, wenn irgendwie so ein Worst Case ist oder so. Der Server wird gehackt und Daten werden geklaut und die werden irgendwie, Konto, was weiß ich, irgendwelche wichtigen Sachen, die werden missbraucht oder irgendwas und dann gibt es irgendwelche Klagen, DSGVO-mäßig oder so. Und wer ist dann in der Verantwortung?
Naja, was wir ja veröffentlicht haben, ist ja quasi erstmal nur die Software, aber natürlich hat jede Instanz ein eigenes Impressum und eine eigene verantwortliche Organisation und bei uns ist es quasi der Landschaftsverband, für den ich arbeite, der als Träger dann auftritt und natürlich sich selber auch um die Datenschutzsachen kümmern muss. Das muss man auch dazu sagen, wir haben zwar bei der Entwicklung großen Fokus gelegt auf Datenschutz, aber jeder kann das natürlich anders konfigurieren und auch kaputt bauen, sage ich mal. Das liegt da in Verantwortung der Instanzbetreiber. Ja.
Also das könnten dann Ärger sein, den man eventuell nicht hat, wenn man nicht Open Source nimmt, weil es dann eventuell beim Betreiber von der Sache liegt, oder?
Nee, ich glaube, das ist einfach unabhängig jetzt von, würde ich sagen, unabhängig davon, ob Open Source oder Closed Source, aber das ist halt eben die Frage, hat der Betreiber oder die Betreiberin von so einer Webseite die Intention verstanden, dass wir das datenschutzfreundlich gebaut haben und nimmt das ernst und führt das fort? Das liegt dann in den Händen des Auftraggebers.
Okay, gibt es hier noch weitere Fragen? Okay, es gibt noch zwei. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir können es mal schauen. Die erste war hier unten und danach vielleicht einfach noch mal im Nachhinein kommen.
Danke, ich fasse mich kurz. Eine Frage zu Features. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, eine Anbindung ans Fediverse zu implementieren? Ich denke jetzt speziell an Mobilison als Ersatz für Facebook Events und Ähnliches, also quasi Kalender per ActivityPub-Protokoll.
Mobilison war die Lösung von Framasoft, ne? Habe ich mir neulich erst angeguckt, kannte ich tatsächlich vorher auch nicht. Fand ich interessant, steht noch nicht auf der Roadmap. Wir sind offen für Contributions, würde ich sagen.
Na, wenn du wissen willst, was so als nächstes ansteht, auf der Webseite von Open Culturas gibt es eine Roadmap, wann sich das und wie sich realisiert und ob vielleicht nicht zwischendurch eine Verwenderin kommt und sagt, ich habe ein Budget, brauche aber ganz andere Sachen, Anbindung vom Fediverse. Das ist halt wie überall.
So, ich würde dann, wir haben noch 2 Minuten. Wenn es in 2 Minuten geht, dann können wir es noch schnell machen. Ansonsten alle anderen Fragen würde ich bitten, in der Umbaupause dann zu stellen.
Bezüglich, dass man Maintainer findet, dass man die Kunden, sagen wir mal, ja, sind wir nicht zuständig, Software und so. Wie sind denn da die Erfahrungen mit Verbänden, also dass man irgendwie eine Wirtschaftsverbände oder so, weil es ist ja meistens der Gedanke, dass es ja mehr nutzen können, also irgendwie alle aus einer Branche oder alles, was, keine Ahnung, Kommunen sind, dass man da auf Verbändeebene geht und die dann sozusagen den Maintainer stellt, diese Aufgabe übernehmen.
Richtige Zielgruppe, also wenn du da in der Richtung unterwegs bist, solltest du da gucken. dass du da welche kriegst, weil die natürlich genau der Multiplikator für alle sind. Also weil auch natürlich ein größeres Budget für statt vieler kleiner Einzelnen für dein Softwareprojekt besser ist. Was aber nicht zwingend heißt, dass die einfach die Idee dahinter verstehen. Also da hast du eine andere Kommunikation.
Und weiteres Problem, also auf Kulturebene gibt es eben auch viele Verbände, die leider einfach nicht so wirklich viel monetäre Ressourcen haben. Also das, wo ich eben auch Ansatzpunkte sehe, sind halt eben Kommunen und Zusammenschlüsse von zum Beispiel Landkreisen oder sowas, weil man auch einfach sagen kann, das ist jetzt mein Schlusswort, Kultur ist eigentlich nicht immer nur nice to have, Kultur ist auch wichtiges Lebensgut. Danke, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für den guten Vortrag.